Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Mein heutiger Gast im Care in Action Podcast ist Frau Brigadier Xenia Zauner. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke Ihnen für die Einladung.
Und wie immer stelle ich unseren heutigen Gast auch kurz vor. Frau Brigadier Zauner ist Leiterin der Einsatzabteilung der Landespolizeidirektion Wien und Vizepräsidentin des Weißen Rings. Und in ihren interessanten Funktionen werde ich nun mit ihr ein paar Themen erörtern, die durchaus auch für Care als globale Hilfsorganisation relevant ist. Viele unserer Hörer und Hörerinnen werden es wissen, Care engagiert sich weltweit nicht nur für Katastrophenprojekte und Hilfsprojekte mit der Europäischen Union, mit der österreichischen Bundesregierung und auch mit vielen privaten Spendern und Spenderinnen, sondern wir setzen uns ganz stark dafür ein, auch für die Gleichstellung von Mädchen und Frauen. Und das hat natürlich auch eine sehr starke rechtliche, aber auch eine wirtschaftliche Dimension. Aber dazu werden wir dann im Verlauf unserer Unterhaltung kommen. Ich habe natürlich in der Vorbereitung ein bisschen was über Sie gelesen. Darf man sagen, Sie sind die oberste Polizistin von Wien?
Dürfte man, aber das
trifft nicht ganz.
Das trifft nicht ganz. Das ist zu erhöhend.
Als Leiterin der Einsatzabteilung, ich meine, das ist eine sehr hohe Position, die Sie erreicht haben. Ich persönlich halte es für absolut nicht ungewöhnlich, dass Frauen hohe Positionen erreichen. Das möchte ich gleich am Anfang dazu sagen. Aber würden Sie sagen, die Polizei ist noch ein bisschen eine Männerdomäne? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich unheimlich viele Polizistinnen im Einsatz. Hat sich wahrscheinlich stark geändert in den letzten Jahren, oder?
Das hat sich sehr stark geändert. Also als ich 1999 zur Polizei gegangen bin, waren ja also prozentuell noch wesentlich weniger Frauen dabei. Also Frauen im vollen Exekutivdienst gibt es seit 1991. Okay. Und natürlich im Laufe der Zeit wurden dementsprechend auch mehr Frauen dann aufgenommen. Als ich zur Polizei ging, waren also weibliche Führungskräfte, also auch in der mittleren Führungsebene, wie zum Beispiel Wachkommandantinnen, noch absolute Exoten. Es war also ganz, ganz selten, und wenn es eine gab, dann hat da jeder groß geschaut, und weibliche Offiziere waren sowieso also ganz rar gesehen.
Das war 99.
Das war 1999. Mittlerweile ist es so, also wir haben einen Frauenanteil von in etwa 18%. Natürlich in den unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich vertreten, wiewohl man sagen muss, dass vor allem in der mittleren Führungsebene, also dienstführende Beamtinnen, haben wir sehr viel. Also ist kein Vergleich mehr zu vor 23 Jahren, wo die Ausnahme waren. Jetzt ist es eher also das Normalste auf der Welt, und auch weibliche Führungskräfte, also sprich Offizierinnen, sind, als ich fertig wurde mit diesem Bachelorstudiengang, also mit der Offiziersausbildung, waren wir anteilsmäßig in dieser Verwendungsgruppe, glaube ich, 4%. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon bei 7% oder so gelandet.
Mhm. Da ist die Situation bei Care Österreich zumindest ein bisschen anders. Wir haben 77% Frauenanteil und haben es auch wirklich geschafft, dass wir sowohl in der mittleren Führungsebene als auch auf der Abteilungsleiterebene also mindestens halb-halb haben, was auch nicht immer so war. Es wird ja immer zugeschrieben, dass Helfen ist etwas Weibliches, aber wenn Sie schauen, welche großen Organisationen tatsächlich von Frauen geführt werden, da werden Sie gar nicht mehr so viele finden. Also das ist ja nichts, was nur im Polizeidienst ist, das relativ schwierig noch ist, eine wirklich hohe Führungsposition als Frau zu erreichen, zumindest in Österreich. Haben Sie, ich meine, ich habe eigentlich schon, wie ich ein kleines Kind war, ungefähr gewusst, in welche Richtung ich gehe. Haben Sie das, ist Ihnen auch so gegangen? Wollten Sie schon, haben Sie schon früh gewusst, ich möchte Polizistin werden, oder wie hat sich das ergeben, wenn ich Sie fragen darf?
Eigentlich, also den Polizistin selbst, die Idee kam mir erst, da war ich ungefähr 17 Jahre alt. Ich habe da verschiedene Interessen gehabt, also bei mir war es immer so, also eher so aufklären, so schnüffeln, unter Anführungszeichen, und schreiben. Also so Detektive, Gerichtsmedizin war dann das, was mich ungefähr so ab der Teenagerzeit sehr interessiert hat, weil es spannend ist, was herauszufinden. Das war eigentlich meine ursprüngliche Stoßrichtung im Medizinstudium, Gerichtsmedizin. Und ja, mit ungefähr 17 ist mir dann in die Idee gekommen, aber eigentlich wäre Polizei auch total interessant, ja. Auch, dass man Dinge aufklärt und da ermittelt und schreiben muss, obwohl ich also persönlich überhaupt keinen Bezug hatte zur Polizei, auch familiär nicht. Mhm. Und haben wir dann einfach gedacht, ich bewerbe mich halt, das war dann schon während der 8. Klasse, und schauen wir halt.
Und hat Ihre Familie Sie da unterstützt? Oder haben die gesagt, magst du nicht lieber was anderes studieren, oder?
Na, also das nicht. Sie waren natürlich erstaunt, aber es war immer der Zugang meiner Eltern, also mach das, was du glaubst, was du machen möchtest und nicht, es war gescheiter vielleicht das. Also und das hat sich dann einfach so ergeben. Also das war aber nie mein ursprünglicher Plan von Kindheit an. Es gab ja auch nicht dieses, auch kein Rollenmodell, weil man sah damals, also in meiner Kindheit, nicht wirklich weibliche Polizistinnen, weil es einfach nicht gab, mhm, ja, oder sehr wenig gab.
Was ja heute wirklich eine Normalität ist im Straßenbild und auch sonst auch in den ganzen Fernsehserien und überall hat sich das ja auch ein bisschen mitprägt, das Bild wahrscheinlich, oder? Ein kleines bisschen.
Ein kleines bisschen mit Sicherheit.
Also für den Durchschnittskonsumenten, so wie ich bin, wird es vielleicht ein bisschen das mitprägen. Ich meine, es braucht man doch für jeden Beruf gewisse Eigenschaften oder auch Interessenslagen, Sie haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Also was würden Sie sagen, weil ich sehe ja auch, dass die Polizei wahnsinnig viel Nachwuchswerbung macht. Was braucht man so als Zeug, was zeichnet einen eigentlich aus, dass man ein guter Polizist, eine gute Polizistin wird?
Ja, muss man sagen, ich meine, die Polizei ist wirklich ein sehr vielseitiger Beruf, ein spannender, interessanter, man weiß auch nie, was der Tag so bringt, ja. Es ist kein Tag gleich, also man muss das mögen. Also man muss einerseits neugierig sein, man muss Herausforderungen mögen, also nicht jeden Tag dasselbe. Man muss sich darauf einstellen können, man muss entscheidungsfreudig sein, also auch sich was verantworten, trauen, ja, weil das muss jeder Polizist.
Und sehr schnell oft.
Also sehr schnell, egal in welcher Hierarchieebene. Und man muss auch sehr empathisch sein. Also man hat ja sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. Meistens mit Menschen in Ausnahmesituationen und muss dazu sagen, also selbst ein banaler Verkehrsunfall ist für den Betroffenen eine Ausnahmesituation, weil man hat nicht jeden Tag einen Verkehrsunfall. Und da muss man sich immer hineinfühlen, wie geht's dem anderen, was erwartet sich der vielleicht jetzt von mir, was würde ich mir in der Situation wünschen an Informationen und wie auch immer. Und das macht das Gesamtpaket aus. Also wenn man sowas mag, ja, dann ist man bei der Polizei richtig. Wenn man sagt, naja, ich hätte lieber doch, ich wüsste schon ein bisschen gern, was mich erwartet, dann gibt es die Alternative bei uns noch in der Sicherheitsverwaltung, die eben die Aktenvorgänge, die Ladungen etc. also im Hintergrund macht, auch die notwendigen Dokumente, also wo halt viele mit der Polizei zu tun hast, Strafregisterauszüge, wie auch immer. Also diese Sparte gibt es auch, Sicherheitsverwaltung. Aber wie gesagt, die Polizei ist fordernd und wer Herausforderungen liebt, auch gerne viel draußen ist im Freien und sich auch gerne viel bewegt im Arbeitsalltag, der ist bei uns richtig.
Man muss ja unheimlich fit sein, stimmt das, dass sehr viele an dem scheitern, dass die Anforderungen sehr hoch sind, oder ist es gar nicht so?
Also die Anforderungen sind, sage ich einmal, jetzt nicht so, dass man sagt, man muss jetzt der super, mega, absolute Spitzensportler sein, also das ist durchaus schaffbar und natürlich wird im Zuge der Ausbildung wird das ja auch noch verbessert. Und eine gewisse körperliche Konstitution ist natürlich wichtig, auch für den Job. Das ist ganz klar. Aber wir suchen jetzt nicht lauter Superhelden und Spitzensportler, sondern einfach Menschen, die sich auch durchaus gern bewegen.
Aber es hilft, wenn man
sportlich ist, natürlich.
Und man hat wenig Routine, oder? Wenn Sie sagen, es ist sehr abwechslungsreich, klingt das wahnsinnig spannend eigentlich, wenn ich Ihnen zuhöre, das denke spannend, ich mir. Das klingt wirklich sehr interessant. Ja.
Und Routine, wenn Sie sagen, ist sogar für einen Polizisten eigentlich was durchaus gefährlich ist, weil wenn man wohin kommt, ja, zu einem Sachverhalt und glaubt, das ist eh jetzt das, was man glaubt, dass es ist, und dann stellt sich als was ganz anderes heraus, dann kann das durchaus auch dann gefährlich werden, wenn man die Situation unterschätzt, sondern man muss an jede Situation wirklich herangehen und sagen, okay, was ist das jetzt wirklich? Ja, weil es kann hinter dem, was am Notruf kommuniziert wird und das, was tatsächlich dann der Sachverhalt ist, es kann komplett auseinanderdriften. Ja.
Und ob ich jetzt als Mann oder als Frau Polizist oder Polizistin bin, sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen, oder? Das ist egal.
Es ist auch grundsätzlich egal.
Es ist egal, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Sexualdelikt oder eine Vergewaltigung oder sprechen wir ein bisschen über Gewalt an Frauen, vorkommt, würden Sie dann sagen, aus Ihrer Erfahrung, oder ist es auch da egal? Es ist Oder nimmt man da eher weibliche Beamtinnen oder gibt es sogar welche, die sich darauf spezialisieren, weil man halt davon ausgeht, wenn man da betroffen ist, sie sind ja auch beim Weißen Ring, der eine Opferschutzorganisation ist, dass man sich vielleicht doch leichter spricht, dann von Frau zu Frau oder von Mann zu Mann oder wie auch immer.
Also wir achten auch grundsätzlich darauf, dass in gewissen Situationen, wenn Sie gerade Gewalt in der Privatsphäre ansprechen, dass da natürlich auch die Erstbefragung des Opfers durch eine Frau erfolgt. Die Vernehmung ohnehin, das ist auch vorgesehen, dass man, also man hat das Recht, von einer Person des gleichen Geschlechts einvernommen zu werden, gilt aber auch für Männer im umgekehrten Sinn, klarerweise. Und klar ist auch bei Amtshandlungen, wo Kinder betroffen sind, ist es natürlich leichter, wenn eine Frau agiert und mit den Kindern spricht oder versucht, die zu beruhigen oder wie auch immer, weil Kinder naturgemäß oder vor allem kleinere Kinder auf Frauen anders reagieren oder sich eher beruhigen lassen. Und wir haben auch in der Prävention sowohl also männliche als auch weibliche Beamte und Beamtinnen, die speziell also darauf ausgebildet sind oder auch sich speziell mit Gewalt in der Privatsphäre auseinandersetzen. Betrifft sowohl die Opferseite, die meistens, nicht immer, aber meistens weiblich ist, als auch die Täterseite, wie zum Beispiel beim Stalking, ja, dass eben gezielt der Täter auch angesprochen wird, darüber informiert wird, dass es eigentlich strafbar ist, was er macht, oder dass es strafbar werden könnte, weil manchmal sind so Vorstufen, dass man hier gezielte Gefährderansprachen auch durchführt. Und da redet sich dann meistens auch leichter Mann zu Mann.
Ich frage das auch deshalb, weil Claire arbeitet natürlich in den weltweiten Projekten nicht intensiv jetzt an der Polizeiausbildung mit, ist auch nicht unsere Aufgabe, aber wir sind zum Beispiel in vielen Flüchtlingslagern tätig, wo das Sicherheitsthema ein riesiges ist und da gibt es immer eine offizielle Polizei von dem jeweiligen Staat und dann gibt es Sicherheitsvertrauensleute, die durchaus dann von den Organisationen auch ausgebildet werden, weil wir als Organisation sind zum Beispiel nie bewaffnet, nie. Das gibt's nicht. Also ich bin jetzt 14 Jahre auch in der Funktion. Wir sind nie bewaffnet, egal in welchem Setting, und wir sind ja auch in kriegerischen Gegenden und überall tätig. Und von dem her gibt's aber speziell ausgebildete Leute, die halt uns auch trainieren, wie wir uns verhalten sollen und aber auch die Menschen, die dort leben. Bei einem Flüchtlingslager zu leben, werden Sie sich wahrscheinlich hoffentlich nicht vorstellen können, aber ist keine leichte Sache und speziell nicht für Frauen und Mädchen, die also da ganz extremen Gefährdungen ausgesetzt sind. Und da trainieren wir halt gemeinsam mit den Behörden, Sicherheitsleute, Vertrauensleute, und das sind Frauen und Männer, auch immer beides, die halt schauen, dass die Ordnung aufrechterhalten wird und dass es Schutzräume gibt, dass es Safe Spaces gibt. Ich nehme an, das gibt es auch in der Polizeiarbeit, oder? Wenn man jetzt jemand hat, der wirklich gerade ein Opfer von etwas geworden ist und das überlebt hat, wird er dann psychologisch mitbetreut, automatisch, oder muss sich dann eine Organisation wie der Weiße Ring kümmern? Oder was ich mich auch gefragt habe, wann kommen die eigentlich genau ins Spiel? Weil ich hätte gedacht, das passiert ohnehin, wenn mich so etwas betrifft in einem reichen Land wie Österreich.
Sagen wir so, es wäre schön, wenn es so wäre. Man muss hier zwei Dinge unterscheiden. Bei Gewalt in der Privatsphäre, also sprich Familienkreis, ist das automatisch so. Also da ist es so, die Polizei interveniert, ja, da ist es ja meistens eh schon, wenn das Opfer einmal die Polizei verständigt, dann ist es davor eh schon sehr, also ist ohnehin schon sehr viel passiert in den meisten Fällen.
Es wird selten gemacht, oder? Wenn das eskaliert, dass gleich die Polizei gerufen wird.
Beim ersten Mal, also es ist sehr unwahrscheinlich. Also da ist schon meistens eine sehr lange Geschichte dahinter und es ist so eskaliert, dass sich die Betroffene oder auch der Betroffene, wobei man muss sagen, 90% der Gefährder sind männlich, die Polizei hinzuführt. Dann kommt eben die getrennte Befragung, dann wird eben, wenn die Voraussetzungen vorliegen, Betretungsannäherungsverbot ausgesprochen. Es wird auch eine Gefährdungsanalyse gemacht, ja, wo man sagt, okay, wie gefährdet ist dieses Opfer, um allfällig noch weitere Schutzmaßnahmen zu treffen, sprich, wenn es grundsätzlich Tendenz ist, eben die den Gefährder wegzuweisen aus der Wohnung, was auch passiert, ist es aber fürs Opfer zu gefährlich, in der Wohnung zu bleiben, weil die Eskalationsstufe sehr groß ist, ist natürlich die Alternative noch die Wiener Frauenhäuser. Dann erfolgt die Vernehmung und...
Das heißt, darf ich fragen, Sie empfehlen den Frauen, dass sie ins Frauenhaus gehen, wenn ihr Eindruck ist, das kann ich so nicht lassen hier?
Das wird empfohlen, ja. Beziehungsweise manche Frauen sagen auch, ich will hier nicht bleiben, ich habe Angst, auch wenn er weggewiesen ist oder festgenommen ist, dass er freigelassen wird, vor der Tür steht oder wie auch immer. Oder es gibt Konstellationen, wo vielleicht die Schwiegereltern in der Nebenwohnung wohnen, wo man sich einfach nicht wohlfühlt. Mhm. Ja. Also dafür sind ja die Frauenhäuser auch da, weil der Sinn des Gewaltschutzgesetzes, das es ja seit 1997 gibt und das zweimal schon novelliert wurde, ist es ja eben, den Gefährder wegzuweisen und nicht so, wie es davor war, die Frau kommt ins Frauenhaus und that's it. Ja. Ja. Der wesentliche Unterschied ist aber jetzt der, bei Opfern, die also in der Privatsphäre betroffen sind, das ist auch gut und das ist wichtig so, wird automatisch die Gewaltschutzeinrichtung des jeweiligen Bundeslandes, das ist in Wien die Interventionsstelle, verständigt. Sprich, da werden die Daten übermittelt und mit dem Opfer wird automatisch Kontakt aufgenommen. Das wird beraten, betreut, allenfalls bis hin zur Prozessbegleitung einstweilige Verfügungen erwirkt und so weiter und so fort. Sprich, da werde ich automatisch in diesen Prozess mit aufgenommen und werde zu dieser Opferschutzeinrichtung weitergeleitet. Ja, egal, also jetzt, ob ich mich brauche, mich darum kümmern. Passiert, also jetzt, wenn man das jetzt im Vergleich nimmt, eine Frau wird zu Hause geschlagen, ja, dann ist sie in diesen Prozess mit eingebunden, wird betreut automatisch. Wird dieselbe Frau vor der Tür von einem Unbekannten geschlagen
oder überfallen,
muss sie sich selbst darum kümmern. Wir haben zwar in Österreich sehr, sehr gute Opferrechte, die auch in den letzten Jahrzehnten wesentlich noch verbessert worden sind. Das sind theoretische Rechte. Aber in der Praxis unterscheidet sich's. Also wenn man jetzt nimmt ganz hartes Beispiel, die 80-Jährige geht auf die Bank, wird am Rückweg überfallen, niedergestoßen, schwer verletzt, Oberschenkelhalsbruch, vielleicht ist die Zahnprothese kaputt, landet im Spital. Ja, und dann wird sie natürlich irgendwann vernommen, dann sagt man, ja, sie können sich wohin wenden, jetzt haben aber viele Opfer natürlich eine Hemmung, oder auch die 80-Jährige fängt nicht an zum Googeln, wohin kann ich mich jetzt da wenden, ja. Weil der Weiße Ring ist für die Opfer situativer Gewalt zuständig und wir bemühen uns seit Jahren, dass bei Opfern schwerer Gewalt, also bei schweren Gewaltdelikten, Vergewaltigungen, also durch Unbekannte, nicht im Familienbekanntenkreis, diese Datenübermittlung auch automatisch erfolgt. Weil diese Opfer, wenn sie sich nicht drum kümmern, schauen oft durch die Finger. Die haben nicht die Chance, ja, auch die Prozessbegleitung, auch die Rechte, die gehen dann oft zu einem Anwalt, zum Rechtsanwalt, der sie auch nicht automatisch über das Verbrechensopfergesetz informieren muss, ja. Ja, zahlen dort teures Geld für etwas, was sie gratis haben hätten können, wo sie vielleicht auch gewisse Kosten wie für die Zahnprothese etc. ersetzt hätten bekommen und die Psychotherapie zumindest vorfinanziert, bevor das Sozialministerium noch zahlt und so weiter und so fort. Das ist wahnsinnig schade. Wir haben die Rechte in der Theorie, aber in der Praxis kommen die Opfer oft gar nicht zu uns. Also zum Weißen Ring in dem Fall.
Also durchaus ein Thema, das wir auch in vielen Weltgegenden sehen, dass viele Menschen ihre Rechte gar nicht kennen und auch gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden und wie das funktioniert. Weil es ist ja die eine Seite, okay, ich habe was überstanden, ja, und die andere ist, wer hilft mir jetzt? Und da brauche ich ja wirklich die Information. In unserem Kontext muss man dann auch oft noch lesen und schreiben können und wirklich wissen, wohin, ja, wer hilft mir dann tatsächlich. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, ist das gar nicht so viel anders. Also auch hier zu wissen, in welcher Situation kann mir wo geholfen werden, das ist auch eine der Hauptaufgaben, die Organisationen wie CARE umsetzen, dass Frauen und Mädchen alle, aber das besonders Frauen und Mädchen, Sie haben selber gesagt, 90% der Opfer sind halt dann viele Frauen und junge Mädchen, dass die auch wissen, okay, für den Fall, dass es passiert, da und da kann mir dann tatsächlich geholfen werden.
Ja, vor allem, da wäre ich kontaktiert bei Gewalt in der Privatsphäre und brauche mich nicht drum kümmern. Wenn man situative Gewalt passiert, muss ich mich selbst drum kümmern und da ist oft die Hemmschwelle, na ja, und eigentlich brauche ich doch nichts. Das ist ja auch immer dieses Zurückhaltende und da komme ich vielleicht vor wie ein Bittsteller oder vielleicht schäme ich mich dafür, was mir passiert ist. Gibt es auch oft, ja. Und dass man da, wenn man da automatisch Kontakt aufnehmen würde, dann kann das Opfer noch immer sagen, es interessiert mich nicht. Ist ja auch gut, ja. Aber das ist halt leider Gottes die Lücke, dass da die verschiedenen Verbrechensopfer, natürlich ist Gewalt in der Privatsphäre noch schlimmer, weil man im eigenen Schutzbereich betroffen ist. Aber trotzdem sollte man hier eine Gleichstellung erwirken und sozusagen bei gewissen schweren Delikten muss das Opfer auch automatisch verständigt werden. Also kontaktiert werden von einer geeigneten Opferschutzeinrichtung, die damit beauftragt ist.
Ihrer Erfahrung nach, kann man sowas verdrängen? Funktioniert das für lange Zeit, für immer? Wenn man sagt, eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass auch manche Leute, zumindest ist es das, was mir oft in Flüchtlingslagern erzählt wurde, ich werde es nie vergessen, da war ich in Dadaab, das in Kenia ist eines der großen Flüchtlingslager dieser Welt, Und CARE hat eingerichtet im Safe Spaces für Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Und da hat mir eine lokale Psychologin damals gesagt, das ist schon schlimm und ein Delikt und alles, nur das wird hier nicht so behandelt wie bei euch. Wir können uns das gar nicht leisten, uns damit so intensiv zu beschäftigen. Wie sehen Sie das? Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, für manche kann das auch so funktionieren, oder ist das etwas, was man in jedem Fall besser aufarbeitet und anschaut? Jetzt nicht nur Vergewaltigung, auch Überfälle, alles mögliche Bedrohungen. Mhm. Es gibt ja ein ganzes, Sie sind die Expertin, es gibt eine Vielzahl an Dingen, die einem passieren können, die nicht immer total arg sind, aber einen trotzdem ganz schön mitnehmen können, oder?
Natürlich. Also ich denke schon, dass der Ansatz, den wir haben, dass man grundsätzlich, also alle Straftaten verfolgt, auch generalpräventiv ist, weil Täter ja weitermachen. Ja. Mir ist aber auch klar und bewusst, beziehungsweise auch aus der Erfahrung, dass es Opfer gibt, die brauchen Jahre. Ja. Das kann sein, eben eine situative Gewalt, dass man das eben nicht anzeigt, wenn man sich schämt oder das momentan gar nicht einordnen kann oder auch gar nicht aussprechen möchte. Zum Beispiel, ich bin vergewaltigt worden, das ist sehr schwierig, das auszusprechen. Und das Jahre später dann erst hochkommt und dann aufgearbeitet wird, ja. Und eigentlich, da war ja was, sieht man oft sehr, also oftmals beim Kindesmissbrauch, ja, dass da eben Jahre später, oder dass man es gar nicht einordnen konnte, was ist da passiert. Ich habe das in der Praxis aber auch erlebt, dass Frauen dann ein Jahr später oder dergleichen erst Anzeige erstatten. Da muss man aber sagen, da ist Gott sei Dank auch in Österreich eine Zwischenebene geschoben. Wenn ein Opfer ins Spital geht und das angibt, dann wird ja dieses Spurensicherungsset abgenommen. Das Spital verständigt aber in dem Fall nicht automatisch die Polizei, sondern das Opfer hat selbst die Möglichkeit zu sagen, okay, die Spuren sind einmal gesichert, die gehen nicht verloren, aber ich möchte mir noch überlegen, ob ich es jetzt wirklich anzeige.
Okay, das ist kein Automatismus.
Das ist in dem Fall kein Automatismus, das ist auch okay so, weil das dann wieder das Opfer davon abhalten würde, wenn es ins Spital geht und der Arzt sagt, so, jetzt holen wir aber die Polizei, das möchte ich nicht.
Aber bei Gewalt an Kindern schon?
Bei Gewalt an Kindern schon, also das, wir reden jetzt von erwachsenen Frauen, ja, dass die sehr wohl, weil das dauert einfach oft, dass es sich setzt, die Opfer sind einfach durcheinander, nervös, dissoziiert, und es ist dann ganz schwierig, die wollen eigentlich nur noch sich duschen und jetzt nicht da in der Spitalsambulanz noch warten, das ist ganz klar, aber die Möglichkeit gibt es auch noch, aber es kommt auch öfters vor, dass das einfach Jahre später angezeigt wird und dann ist es natürlich sehr schwierig, da überhaupt was zu beweisen, ja, weil ohne Spuren, ohne dergleichen wird es in der Regel eingestellt.
Wenn man Spuren hat, könnte man es auch ein paar Jahre später noch anzeigen?
Also Jahre später nicht, das aber ist es ist, wird, ja, die Opfer werden auch informiert über den Zeitraum, wo man sagen kann, okay, das wird jetzt da eben asserviert, ja, weil diese Spuren halten ja auch nicht ewig, weil die müssen ausgewertet werden, Blut etc. Also
das heißt, du musst dich relativ zügig entscheiden, bringe ich das zur Anzeige, genau, oder nicht? Werden die meisten, wir brauchen jetzt nicht keine genaue Zahl, weil um das geht es in einem Podcast nicht, aber Ihrer Erfahrung nach, glauben Sie, ich kann mir vorstellen, die Dunkelziffer ist höher als das, was wir als Anzeige sehen, kann man sagen, die meisten zeigen das an oder kann man das so gar nicht sagen?
Kann man so nicht sagen, weil man natürlich die umgekehrte Zahl nicht kennt. Ja. Ich glaube aber zumindest derer, die ein Spital aufsuchen, zeigen es doch dann die meisten an, weil sie schon einmal so weit sind, dass sie eben sie untersuchen lassen etc., weil sonst wird das gar nicht aufschauen. Mhm. Aber die tatsächliche Dunkelziffer, die wird es wohl geben, aber wie groß die ist, ich denke aber, dass sie in Österreich relativ gering ist.
Ja. Dieses Thema Gewalt an Frauen, das ist in den letzten Jahren zumindest öffentlich größer geworden, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ist es auch von den Fällen her mehr geworden oder spricht man einfach mehr drüber? Weil als Außenstehende hier in Österreich macht man sich schon Sorgen, wenn man hört, es werden so viele Frauen, sind heuer schon wieder umgebracht worden. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, nehme ich an, diejenigen, die wirklich zu Tode kommen, durch häusliche Gewalt oder auch durch situative Gewalt. Wird es mehr oder redet man mehr drüber oder ist man sensibler? Weil ich hätte eigentlich gedacht, es ist alles sicherer geworden jetzt als Staatsbürgerin, wenn ich jetzt nicht die Berichterstattung so verfolgen würde. Oder kann man das so nicht sagen?
Also was die Frauenmorde oder den Femizid betrifft, da besteht einfach mehr Bewusstsein. Das sind die Zahlen im Laufe der Jahre in etwa, und es ist jedes Opfer zu viel, das muss man auch dazu sagen. Aber sie sind jetzt nicht eklatant gestiegen oder auch nicht gesunken. Es wird nur mehr darüber gesprochen, es wird mehr darüber berichtet, es besteht mehr Bewusstsein. Das ist auch gut so, weil ich denke, und das hat jetzt mit mir, also mit meiner Rolle als Polizei nur mittelbar zu tun. Ja. Ich denke, dass es einfach weltweit ein gesellschaftliches Problem ist. Ja. Egal, ob das jetzt bei uns ist in Europa. Ich war im Jahr 2018 auf einem internationalen Austauschprogramm in den USA. Das ist so ein International Visitor Leadership Program. Das war ein reines Frauenprogramm. Und da waren nur weibliche Führungskräfte aus verschiedenen Sparten, Politik, NGOs, Polizei, Armee, wie auch immer. Und bei diesem Austausch weltweit, ja, auch mit Südamerika etc., der Femizid ist überall ein Riesenthema, auch am Balkan, ja, wo man sagen muss, ja, woran liegt das denn? Ja, weil das ist, die Polizei kommt dann ins Spiel, wenn es zu spät ist oder vielleicht auch schon davor, wie es bei uns mit einem Betretungsannäherungsverbot hoffentlich, um das zu verhindern. Aber im Wesentlichen ist das eine rein gesellschaftliche Sache, welche Frauenbilder vermitteln wir, was bringen wir Kindern bei, woher kommt dieses patriarchale Denken, dieser Besitzanspruch, was mir gehört, darf niemand anderem gehören. Das ist schon eine Sache.
Dass einem die Partnerin gehört,
diese Ideen, diese Besitzansprüche, wo man jetzt aber nicht sagt, ja, das kommt nur in gewissen Kulturen vor, das stimmt nicht, das kommt hier mitten in Österreich vor und unabhängig von irgendeinem Migrationsstatus oder auch nicht, ja, wo man schon hinterfragen muss, sind wir als Gesellschaft gefragt, was für ein Frauenbild haben wir, was vermitteln wir denn? Ja?
Und auch durch alle Gesellschaftsschichten, stimmt das?
Absolut. Ja.
Also Sie würden nicht sagen, dass das besonders korreliert, wenn es wirtschaftlich schwierig ist oder dass man halt aggressiver ist, sondern es kommt überall vor.
Das sind Risikofaktoren, die kommen vielleicht noch hinzu. Ja, aber ich sage mal, die Grundtendenz, eben auch speziell in Trennungs- oder Scheidungssituationen, dass es dann besonders gefährlich wird, ja, ist in allen gesellschaftlichen Schichten da und können natürlich Faktoren wie Suchtkraft, Krankheit, Armut etc. werden das natürlich noch verstärken, die Situation, aber prinzipiell hat es damit nichts zu tun. Und das muss man schon einmal hinterfragen. Ja. Da ist auch die Politik gefragt, die Polizei tut ihr Möglichstes, wir haben dann in den letzten Jahren auch noch viel verbessert, wir haben einerseits auch so eine Hotline eingerichtet für die einschreitenden Beamten bei Gewalt in der Privatsphäre, das nennt sich Gewalt in der Privatsphäre, also GIP Support, wo man auch rückfragen kann, wo auch eine Gefährdungsanalyse gemacht wird, also mit vielen Fortbildungen etc. Nur auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir intervenieren, ist einerseits schon einmal was passiert oder kurz davor, oder eben es kommt zum Femizid. Und für mich ist eher die gesellschaftliche Rolle. Wir sehen teilweise Frauen negativ, wir stellen sie auch nach wie vor negativ dar oder sexistisch. Es gibt diesen berühmten Gender Bias, also sprich, das ein und dasselbe Verhalten wird beim Mann positiv gesehen, bei der Frau negativ. Beispiel zum Beispiel, der Vater muss die Arbeit früher verlassen, um das Kind vom Kindergarten abzuholen, würde jeder sagen, ah, so ein lieber Vater, der holt sein Kind ab.
Ja. Für Frauen ist das die tägliche Herausforderung.
Macht die Frau das, ja, sagt man, jetzt musst du schon wieder ihr Kind abholen. Ja. Das sind einfach so Dinge, und das ist auch schwer herauszukriegen, wenn man sich das jetzt anschaut, und das sage ich jetzt nicht aus Sicht der Polizei, also meiner Rolle, sondern persönlich. Dass auch weltweit man das Phänomen sieht, dass Rechte, für die lange gekämpft wurde, jetzt wieder rückläufig sind. Also ich rede zum Beispiel vom Abtreibungsverboten in den USA, in gewissen Ländern Europas. Ja, dass wir da eigentlich einen Rückschritt machen. Und interessanterweise die junge Generation jetzt nicht großartig dagegen sie wehrt oder einen Aufschrei macht, weil für die Rechte selbstverständlich waren, die das jetzt offensichtlich, weiß ich nicht, wie sie das wahrnehmen oder ob sie es gar nicht so sehen, was da eigentlich gerade passiert. In vielen Staaten, und es ist total spannend, Südamerika ist das sowieso noch schlimmer mit Abtreibungsverboten und Femiziden etc. Und das ist schon durchaus eine Frage, wo man sagen muss, wo sollte man da ansetzen als Gesellschaft, was für Frauenbilder vermitteln wir, allein auch in der Werbung. Man braucht nur Werbung anschauen, wofür machen Frauen Werbung, für was eine Blasenschwäche, Verstopfung, und die Männer sind die Helden. Ja.
Da haben Sie absolut recht, und ich freue mich, dass wirklich schon meine ganze berufliche Laufbahn, wo entsteht das eigentlich, dass man so perpetuiert, weil das ist ja wirklich ein globales Phänomen. Soviel ich weiß, ist das ganze Femizidkonzept, kommt ja sogar aus Lateinamerika, aus der Machismo-Kultur, das kommt ja nicht von uns, das Wort hat man bei uns vor 20 Jahren, sondern das nur Fachleute gekannt. Heute ist das irgendwie in aller Munde, da hat sicher auch die MeToo-Bewegung ein bisschen dazu beigetragen, dass mehr darüber gesprochen wird. Also einerseits sehen wir das und andererseits sehen wir aber echt einen Backlash in Europa, in den USA, aber auch in Indonesien, im Nahen Osten. Und da geht es nicht nur um die Abtreibungsgesetze, da geht es um vorehelichen Geschlechtsverkehr, um diese ganze Thematik. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung sind, sind die Aufschreie relativ leise, auch in Ländern, wo man sie tun könnte, dagegen.
Natürlich.
Ja, weil wir könnten ja hier aufschreien. Es geht uns nicht wie den Frauen im Iran, dass wir verhaftet werden, wenn wir hier jetzt zum Beispiel uns darüber unterhalten, was in manchen Ländern schon lebensgefährlich wäre und wir nicht tun könnten. Also interessante Frage, oder? Warum akzeptiert man das? Haben Sie da abseits Ihrer beruflichen Funktion eine Antwort? Liegt es vielleicht an der Erziehung?
Ich sage, das ist eine gesellschaftliche Frage. Was bringen wir Kindern oder speziell auch Söhnen
bei? Was wird denen Töchtern?
Natürlich auch Töchtern. Was hast du für Selbstbewusstsein? Weil einerseits ist man sehr bemüht, ja, nach außen hin, da eben Frauen und wichtig. Natürlich ja, sind das wichtige Signale, aber auf der einen Seite jetzt wirklich zwängt man das Wort Töchter in einen Takt von der Bundeshymne hinein. Auf der anderen Seite, im Ergebnis, muss man sagen, jetzt ist die Gesellschaft gefragt. Ja. Auch eben, was weltweit passiert, Afghanistan, Iran, es ist also alles dafür, wofür in den 60er, 70er gekämpft wurde, ist jetzt alles irgendwie, wird gleichgültig fast hingenommen. Und das ist schade. Ja. Und man muss auch sagen, woher kommt das eben? Weil eigentlich dürfte es ja gar nicht sein, dass die Gesellschaft so ist oder die Politik so ist, so etwas zuzulassen, auch in diesen Ländern nicht. Aber
weil Frauenrechte sind Menschenrechte.
Natürlich.
Und wir sollten nicht 70 Jahre nach der Deklaration immer noch darüber diskutieren, wo sie jetzt für wen wie eingeschränkt werden. Und wir tun das auch innerhalb von Europa. Also ich finde das auch einen totalen Skandal. Und Sie haben es selber angesprochen, in Afghanistan, ich arbeite seit über 70 Jahren in Afghanistan. Es ist unglaublich, dass meine afghanischen Kolleginnen, egal was sie für eine Ausbildung haben, müssen einen männlichen Verwandten mithaben und wenn er nur daneben sitzt, wenn sie das Haus verlassen, sonst können sie ihren Beruf einfach nicht mehr ausüben. Also das ist wirklich eigentlich unvorstellbar, oder? Und wenn wir so ein Gespräch wirklich führen würden, gar nicht so weit weg von hier, wo wir sind, würden wir mit Repressalien bedroht werden und würden echt unser Leben riskieren. Also auch die Meinungsfreiheit, die uns ja suggeriert wird, die gewaltig ist auf der einen Seite, oder? Und die Informationen und auf der anderen muss man sich aber immer mehr überlegen, was man eigentlich noch sagt. Das ist eigentlich eine absurde Situation, oder?
Naja, ich muss sagen, in Österreich ist Gott sei Dank, ist es eben so, wo ich sage, man kann nicht zufrieden sein, weil irgendwas ist noch immer nicht in Ordnung in der gesellschaftlichen Entwicklung. Das zeigt eben, dass wir noch eine nach wie vor die Frauenmorde haben und nicht nur bloß vereinzelt, ja, sondern immer wieder, ja, also wo sich doch etwas fortsetzt, wo man nicht sagt, das ist ein Einzelfall, ist tragisch, es war aber nicht zu verhindern. Man muss aber sagen, natürlich passiert viel, es besteht viel Bewusstsein, man hat sehr viele Kampagnen, wir haben Frauennotrufe, wir haben Frauenhäuser, die sogar jetzt heuer ihre Plätze erweitert haben, wir haben diese Awareness-Kampagnen auch von der Stadt Wien mit den K.O.-Tropfen, ja, wo man eben diese Achtsamkeit schon mit aufnimmt. Also es wird da sehr viel auch bemüht, ich würde jetzt nicht sagen, dass Österreich genauso
im Rückschritt ist. Das wollte ich auch zum Ausdruck bringen, aber wir haben trotzdem auch hier Tendenzen, die eine gewisse Rückentwicklung nicht ganz ausschließen.
Nicht ganz ausschließen, wenn man sagen muss, da muss man sehr achtsam sein, ja, dass man eben sagt, es muss so weitergehen wie bisher. Wir haben sehr viele Gesetzesverbesserungen gehabt. Wir haben eben das Betretungsannäherungsverbot eben zuletzt geändert im Jahr 2020, wo eben dieses Annäherungsverbot hinzugekommen ist, was auch wichtig ist, wo man sagt, es wird sehr viel getan, aber es ist offensichtlich, so sehr man sich bemüht, noch immer nicht genug. Es ist die Frage eben, es ist gesellschaftliche Aufgabe, politische oder polizeiliche oder alles zusammen, wie können wir noch besser werden? Das ist ja der Ansatz. Ja. Wie gesagt, wir sind Gott sei Dank in Österreich eben noch so, dass man sagen kann, ja, die Frauenrechte, sie werden gefördert. Das stimmt auch alles, ja. Aber man kann noch immer
nicht selbstverständlich.
Ist nicht selbstverständlich, man kann noch immer nicht zufrieden sein, sondern man muss immer schauen, dass man es noch optimiert.
Und es lohnt sich auf alle Fälle, sich damit auseinanderzusetzen, weil eben vieles, was unsere Töchter, die wir vielleicht haben oder nicht, oder Söhne für selbstverständlich erachten, war eben nicht selbstverständlich, selbst für uns noch nicht. Weil Sie haben selber gesagt, Ihre Eltern haben nicht gesagt, na mach das oder das. Sie sind offenbar selbstbewusst erzogen worden und konnten sich aussuchen, was sie machen. Das war bei mir genauso, aber das ist bis heute teilweise noch nicht selbstverständlich. Also, dass man wirklich die Freiheit hat, alles zu machen, was man fähig ist, auch zu tun, ist sicher etwas, was kleinen Mädchen und kleinen Buben gut tut, wenn man ihnen das von Haus aus vermittelt. Wahrscheinlich wird's Mädchen noch ein bisschen weniger vermittelt als kleinen Buben. Das ist zumindest mein Eindruck.
Es ist zu vermuten, zumindest, wo man sagen muss, wenn man zurückdenkt, ich glaube, bis Anfang der 70er Jahre musste ja die Ehefrau die Erlaubnis des Ehegatten haben, um arbeiten zu dürfen.
Ich habe das noch gefunden von meiner Mutter in ihren Unterlagen, als sie verstorben ist. Die war Buchhalterin und da hat sie damals bei einer Lebensmittelfirma gearbeitet. Und da habe ich noch gefunden, dass mein Vater das unterschrieben hat, dass sie überhaupt arbeiten gehen durfte. Und das ist jetzt noch nicht sehr, sehr, sehr lange.
Nein, das ist keine 50er Jahre.
War in den 60er Jahren,
nehme ich an. Ich glaube, bis Anfang der 70er gab es das.
Genau so muss das gewesen sein. Unvorstellbar.
Wenn man zurückdenkt, das muss man fragen. Und wenn ich gesagt habe, nein, Pech gehabt. Also absolut absurd. Aber ich denke, das sind eben diese Spuren noch, die sie auch in der Gesellschaft noch drin sind, weswegen nach wie vor eben die Problemstellungen, Gewalt in der Privatsphäre, Femizide durchaus noch vorhanden sind.
Ja. Naja, und das ist in vielen Ländern, in denen Care tätig ist, ist das teilweise noch stärker, weil wir arbeiten natürlich mit den ärmsten Schichten in einem betreffenden Land zusammen. Und da ist auch der Ansatz, dass Frauenrechte überhaupt wahrgenommen werden, dass man sie auch wirtschaftlich stärkt, weil zwei Einkommen einfach besser sind als eins. Und darüber dann, dass auch noch Rechte gibt darüber hinaus, die ich als Frau habe, nicht nur, dass ich ein wirtschaftlicher Faktor bin, sondern dass auch sämtliche Menschenrechte auf mich Anwendung finden. Es ist eigentlich frappierend zu sehen, was für ein großes Thema das in vielen, vielen Ländern immer noch ist und auch für uns, auch wenn Österreich, ich gebe dann vollkommen recht, wir sind in einer ganz anderen Situation, aber selbstverständlich sollte man auch hier nichts nehmen. Das heißt, Frauen, wie wir, die in Führungspositionen sind, müssen sich darüber unterhalten, ob wir das wollen oder nicht. Ja. Sie haben einmal gesprochen, wenn ich Sie das fragen darf, die Symbolpolitik hilft da nicht, wenn man, also wie Sie haben auch selber angesprochen, dass man die Töchter reinquetscht in die Bundeshymne. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht schlecht, weil wir sind immer mitgemeint, okay, aber das stimmt schon. Wenn es dabei bleibt und sich nicht wirklich maßgeblich strukturell etwas ändert, wie Zugang zur Ausbildung, Kinderbetreuungsplätze oder das Beispiel, das Sie gebracht haben, ist ja wirklich eines, das die meisten von uns nachvollziehen können, dann könnte man sagen, das ist reine Symbolpolitik.
Das war jetzt nur ein Beispiel von mir mit der Bundeshymne, dass man sagt, natürlich
ist das Gendern, es ist wichtig, nicht geliebt, aber Tatsache ist, ich sage auch, Sie sind Vizepräsidentin und nicht Vizepräsident, da ist es eigentlich normal, oder dass man sagt, ich bin Juristin oder Ärztin oder whatever. Also Sprache bildet ja auch ein bisschen Realität ab und ich will ja auch keine, aber ich denke mir, es wird oft genommen, um etwas vom Tisch zu wischen, wo viel mehr drunter liegt und was direkt zusammenhängt.
Das sehe ich genauso. Das ist immer so die gedankliche Annäherung an Probleme, so nach dem Motto, es ist was passiert, stimmt auch. Ja. Aber das ist noch nicht das, was es in der Realität löst. Ja. Deswegen sage ich, es ist schön, und wenn man denkt, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Genderfreund, genau deswegen, weil ich immer sage, damit ist alles gut und das ist dann teilweise schon übertrieben. Das reicht nicht, sondern ich hätte eben gern mehr gesellschaftliche Verantwortung da drinnen und dann ist jeder gefragt. Ja.
Gehen wir noch einmal kurz zum Weißen Ring. Der Opferschutz ist, wir haben das ja vorher schon gehört, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wir sehen das auch teilweise in Projekten, also gerade wir haben ja viele Projekte als Care. Wir haben ja nicht nur Projekte, wo es um Frauen und Mädchen geht, die sind immer eine Zielgruppe überhaupt. Das ist das Spezielle an Care, dass das überhaupt eine Zielgruppe ist. Was man sich ja oft nicht vorstellt, aber in der Katastrophenhilfe gibt es Leute, die sagen, ja, wozu braucht man das, dass da Frauen und Mädchen eine Zielgruppe sind? Ja, man muss die Hilfsgüter in solchen Portionen verteilen, dass die Leute sie überhaupt wegkriegen. Nämlich dorthin, wo dann ihr Zelt oder ihre Hütte, so einfache Dinge, oder dass man halt das Lager beleuchtet, sind oft ganz einfache Dinge. Aber was wäre Ihrer Meinung nach, was ist davon zu halten, weil wir sehr, sehr stark arbeiten in die Richtung, dass Leute sich auch gegenseitig helfen, sowohl in der Prävention, bevor was passiert, dass man also Dinge anzeigt, dass man miteinander geht, dass man nicht alleine geht, dass man nicht in der Nacht sich besonders exponiert, solche Dinge. Und aber auch, wir haben zum Beispiel, wenn ich denke an Lateinamerika, wir haben da riesige Projekte, die sich vor allem mit den Hausangestellten, die ja in Lateinamerika eine eigene Klasse an Frauen sind, die wirklich ausgebeutet teilweise werden, die sich untereinander verständigen mit Emoji-Codes, wenn sie sich in einer Bedrohungssituation finden, also bevor man quasi die offizielle Stelle anruft. Gibt sowas bei uns auch? Wird sowas bei uns auch forciert? Halten Sie das grundsätzlich für gut? Und wann ist Ihrer Meinung nach der Zeitpunkt da, wo man sagt, okay, jetzt sollte man aber nicht nur auf gegenseitige Hilfe oder Netzwerke setzen, sondern wirklich eskalieren und die Behörde dazu rufen? Ich rede jetzt nicht davon, wenn mich einer mit der Waffe bedroht, ist das eh klar. Aber ich glaube, da gibt es sehr viele Grauschattierungen, wo man noch nicht klar ist, ist jetzt so weit, dass ich mich an die Polizei in einem bestimmten Land wenden soll oder soll ich dann auf die Nachbarschaftshilfe setzen?
Also ich glaube, dass die Situation nicht so einfach zu vergleichen ist, klarerweise. Aber man muss schon sagen, es gibt natürlich, also es ist einerseits mehr Bewusstsein. Es ist mehr Bewusstsein eben für Sexualdelikte, dass man schaut. Es ist auch eben diese K.O.-Tropfen-Kampagne von der Stadt Wien, finde ich ganz wichtig.
Ist ja. Das so ein Thema? Ich frage Sie jetzt ganz blöd.
Es ist immer wieder ein Thema. Okay. Und vor allem das Problem ist, dass wenn das nicht zu spät erkannt wird und man einfach nur glaubt, ja, besoffen, ja, die war betrunken, dass das dann auch im Blut oder im Hand sehr schnell nicht mehr nachweisbar ist. Ja. Und das Problem ist eben, wenn dem Opfer die Erinnerung fehlt, was zeige ich jetzt an, ja, soll ich überhaupt ins Spital gehen, na, dann glauben die vielleicht, ich habe Drogen genommen, stimmt ja so nicht oder wie auch immer, also das ist sehr schwierig. Und ich finde es sehr wichtig, dass da einfach ein Bewusstsein da ist, zu schauen, warum ist jemand plötzlich eben so weggetreten oder dass man eben schaut, wenn ein Mädchen da, eine Frau da im halb weggedreht, in einen Zustand weggebracht wird, gehört dieser Mann oder diese Männer wirklich zu ihr? Ja. Ja? Oder ist das irgendwer, der sich jetzt diese Situation zunutze macht, egal ob jetzt wirklich K.O.-Tropfen im Spiel sind oder nicht? Also das finde ich schon einen sehr wichtigen Ansatz. Dann haben wir ja in Wien seit 2016 wieder das Community Policing, das eben bei uns die Initiative gemeinsam sicher ist mit den Grätzl-Polizisten, wo sehr viel auf lokaler Ebene getan wird, wo es auch diese Projekte gab, eben schau auf deinen Nachbarn, Gewalt in der Privatsphäre, auch eben so Frauenveranstaltungen, also dort, wo es auch vielleicht wichtig ist, dass dort nur Frauen sind, nämlich auch, dass die Frau dort vielleicht auch hingehen möchte und darf, ja. Wo man eben sehr viel Bewusstsein auch schafft und auch eben informiert, was gibt es alles, was sind meine Rechte, was habe ich für Möglichkeiten, auch in der Schule schon, dass man eben informiert, okay, da gibt es eben für Mädchen, wohin kann ich mich da wenden, Frauennotrufe etc. Also da wird schon viel gemacht, am Bewusstsein für die Kinder gibt es das Rad auf Draht. Ja. Da ist sehr viel da und was auch noch wesentlich dazugekommen ist, ist auch der stumme Notruf. Diese App, die seit heuer auch in Betrieb ist, die ursprünglich eben konzipiert war als gehörlosen Notruf, den es ja schon sehr lang gibt, also als Fax und eben als App, wo eben, wenn man schon in der Situation war, da braucht man sich jetzt aber nicht jetzt offiziell an die Polizei wenden und sagen, bitte, ich möchte die Adresse, sondern das kann ich selbst machen. Wo ich sage, sollte ich wirklich da in eine Situation kommen, dann kann ich diesen stummen Alarm auslösen, kriege dann auch keinen Rückruf oder sage, hallo Polizei, was ist da los?
Ja, genau.
Wie auch immer, wo ich auch noch mir eine gewisse Sicherheit schaffen kann. Also wo ich sage, da ist schon wirklich sehr viel passiert, sehr viel auch am Bewusstsein, ja, auch sehr viel eben auch an Beratungsmöglichkeiten, Kriminalprävention oder an Initiativen auch gemeinsam sicher. Es sind halt so urbane, unter Anführungszeichen, Angstträume, weil da ist einfach eine schlecht beleuchtete kleine Parkanlage, wo man sich dann zusammensetzt mit Anrainern, Stadt Wien etc., wie kann man die vielleicht besser ausleuchten. Also solche Probleme, wo sonst keiner wirklich zuständig ist, wo man sagen kann, das kann man gemeinsam lösen. Und ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg für das, was eben für uns hier in Österreich das Richtige ist.
Natürlich kann man das nicht eins zu eins vergleichen, aber ein kleines bisschen schon, weil Sie haben es jetzt selber angesprochen, die Beleuchtung ist in jedem Flüchtlingslager ein Top-Thema weltweit und das nimmt schon sehr viel an auch subjektiven Bedrohungsempfinden raus oder dass ich eben nicht um 11 in der Nacht allein durch ein Flüchtlingslager gehe, sondern halt meine Schwester oder meine Freundin mitnehme. Und was auch ein bisschen... Was halt auch wirklich wichtig ist, dass es verschiedene Einrichtungen braucht, die immer wieder darauf hinweisen. Natürlich ist es jetzt, wenn ich jetzt an eine Textilarbeiterin in Bangladesch denke, die wird jetzt weniger beim Ausgehen die K.O.-Tropfen haben, aber die ist zum Beispiel schon an ihrem Arbeitsplatz teilweise, weil es da halt wenig Spielregeln gibt in manchen Unternehmen, kann die schon Gewalt ausgesetzt sein oder kann ihre Rechte nicht wahrnehmen, muss sehr krank dort 10 Stunden an der Nähmaschine sitzen, kann sich auch nicht artikulieren, verliert sonst ihren Job. Wir haben also Textilarbeiterinnen oft gesagt, naja, unsere Alternative wäre, dass wir uns prostituieren, wenn wir hier nicht arbeiten. Wo man natürlich auch in vielen Ländern, und das ist sicher auch bei uns keine einfache Sache, aber auch sehr vielen zusätzlichen Gefährdungen ausgesetzt ist, besonders als Frau. Und die K.O.-Tropfen, die jetzt bei uns diese Kampagne, wo ich mich wirklich oft frage, ist es wirklich so ein Wahnsinnsthema, so ein großes, aber dass Frauen eben ausgebeutet, sexuell ausgebeutet werden, das ist zum Beispiel auch in großen Fluchtbewegungen ein Riesenthema. Wir haben es zuletzt gesehen, dass es als sehr, sehr viele Frauen und Mädchen aus der Ukraine geflohen sind. Viele Menschen wollen helfen, ja, aber es kann auch gefährlich sein, einfach in ein Auto zu steigen und mit jemand ein Privatquartier aufzusuchen, wo man nichts weiß und niemand kennt. Also man muss auch wirklich ein großes, ein gesundes Misstrauen beigebracht kriegen, egal in welchem kulturellen Setting, weil oft setzt man sich einer Situation aus und hat gar keine Ahnung, wie man da, was man damit alles riskiert. Also das sind schon Themen, die sind anders gelagert hier, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wenn man den Kern herausschält, ist so viel Unterschied dann auch wieder nicht, außer dass wir halt hier, Gott sei Dank, Sie haben es aufgezählt, sehr, sehr viele Einrichtungen haben, auch wenn es nie genug ist, die da gezielt sich systematisch damit beschäftigen, was halt in vielen Ländern nicht gibt. Das würden sich die Frauen im Iran wünschen oder in Afghanistan oder wo immer, dass es so eine Einrichtungsdichte gibt wie bei uns.
Natürlich, aber es zeigt auch, dass es die Dichte gibt, dass es ein Bedarf ist.
Ja, das stimmt. Absolut. Und Sie haben es schon gesagt, aber ich würde es gegen Ende gern nochmal betonen, es hat nichts mit dem Hintergrund zu tun, aus welchem Land ich komme. Es hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt gut oder weniger gut in einer wirtschaftlichen Situation mich befinde. Dieses Phänomen sehen wir leider durch alle Bevölkerungsschichten. Und deshalb müssen es auch alle gemeinsam angehen, weil Sie haben vorher gesagt, was die Polizei, die Gesellschaft oder die Politik betrifft. Also ich glaube, es betrifft alle und aus einem guten Miteinander und auch aus einem Austausch und auch aus einem Austausch, der zeigt, dass man zwar Dinge kulturell lernt, aber nicht heißt, dass man die dann überall gleichermaßen auslebt, glaube ich, könnte etwas Gutes zustande kommen für uns alle. Jedenfalls müssen wir den Dialog weiterführen und wir müssen auch konkrete Taten setzen. Und ich denke mir gerade, Frauen, die in Führungspositionen sind, wie Sie und ich das sind, tragen da ein hohes Maß an Verantwortung, aber auch Politikerinnen, dass man das Feminismus halt mehr ist als ein Lippenbekenntnis, dass es wichtig ist.
Das ist es ja. Und gerade beim Wort Feminismus, zumindest aus meinem Empfinden heraus, ist das doch etwas, was in Österreich zumindest auch nicht ein Begriff ist, der jetzt unmittelbar positiv besetzt ist. Das macht es sehr spannend. Wenn man sagt, ja, der Feminismus, dann ist das sofort irgendwie nicht unbedingt positiv assoziiert. Das ist eigentlich auch schade. Aber das kommt ja noch dazu, wenn man sagt, ja, man muss da sehr feministische Themen setzen. Weil ich sehe mich jetzt nicht als Feministin, aber ich sage, das sind ja einfach nur Rechte, Menschenrechte, die uns allen zustehen. Und wo wir uns nach wie vor darum bemühen, diese zu verbessern, wo natürlich sehr, sehr viel passiert in Österreich, aber für mich ist noch immer so, dass die Gesellschaft an sich selbst arbeiten muss und das nicht einfach drüber hinwegsehen, wenn diese Rechte auch nur scheinbar reduziert werden oder eingeschränkt werden.
Und ich glaube, je mehr Frauen offen wieder sagen, weil was ist Feminismus? Man engagiert sich für eine Gleichstellung und für gleiche Rechte. Und je mehr Frauen sagen, ja, natürlich bin ich Feministin, ja, desto normaler wird das und desto mehr wird diese Konnotation verschwinden, weil es ist eigentlich arg, dass wir uns darüber überhaupt unterhalten müssen, oder?
Das stimmt.
Ja, aus dem Gespräch, wie wir Sie kennenlernen durften, sind Sie sicher jemand, der sich wahnsinnig einsetzt für Frauenrechte. Und ich muss ehrlich sagen, in der Zwischenzeit sage ich, natürlich bin ich Feministin, aber ich muss das nicht so vor mir hertragen. Und es ist eigentlich arg, dass wir uns darüber überhaupt unterhalten müssen. Und das sollten wir ja nicht nur zum Weltfrauentag oder zu 16 Tage gegen die Gewalt an Frauen haben wir jetzt hinter uns. Das sind ja keine PR-Aktionen. Das sind ja Dinge, die die Handlungen nach sich ziehen, dass Dinge sich verbessern und verändern. Und wenn man sich für Frauen einsetzt, setzt man sich automatisch für Menschen ein und nicht für irgendeine Randgruppe. Also das sollte man schon einmal auch klar sagen.
Natürlich. Wäre auch dafür, dass auch bei Gewalt in der Privatsphäre zum Beispiel, Das ist ja in der Regel nichts anderes als ein Hassdelikt, also ein Hate Crime. Ja, weil warum bin ich auf meinen Partner, in der Regel die Partnerin, so aggressiv, dass man hier auch doch seitens der Justiz sagt, okay, bei solchen Delikten und wenn es unter Anführungszeichen nur, und das ist schlimm im Familienkreis, eine leichte Körperverletzung ist, dass da aber andere Strafdrohungen draufstehen. Dass man nicht sagen kann, Körperverletzung, also jetzt schubst A den B im Wirtshaus und der, weiß ich nicht, holt sich eine Prellung. Ja. Das muss in der Privatsphäre auch noch anders, aus meiner Sicht, bestraft werden. Weil das ist für mich eine andere Deliktsform, wo es auf jeden Fall deutlich strafverschärfend sein muss. Oder man muss sagen, im Moment in der Privatsphäre steht aber ein höherer Strafrahmen drauf. Das sind auch so Dinge, wo ich sage, da kann man auch noch dran schrauben. Ja. Mhm. Unabhängig das davon, dass es gar nicht passieren sollte. Ja. Eben, das ist, ja. Das sind oft so Delikte, die dann vielleicht, wo das Verfahren eingestellt wird wegen Geringfügigkeit, wo ich sage, es kann in der Privatsphäre, kann das nie geringfügig sein. Das ist mein privater Wohnraum. Ja, das ist nichts Geringes.
Naja, ja. Und der Umgang miteinander ist ja auch etwas, was man von klein auf lernen sollte. Ja. Dass es auch anders geht, dass man sich auch anders artikulieren kann, als dass man sich haut oder schubst oder dergleichen. Und zum Schluss noch, da arbeitet Care sehr viel mit Role Models zusammen. Also ob das jetzt in Uganda ist oder am Balkan oder wirklich, you name it, wirklich rund um den Erdball. Haben wir Männer, die da in diesen Programmen mitarbeiten als Role Models, dass die das eben nicht tun zu Hause und auch ihre Söhne das nicht tun. Und die gehen dann in ihren Dörfern, funktioniert am Balkan wunderbar über viele, viele Jahre schon, und erklären, wie man das halt anders lösen kann, wenn man zu Hause eine Diskussion hat, dass man seine Frau schlägt oder sich betrinkt und nicht mehr weiß, was man dann tut. Das heißt, wir bräuchten eigentlich mehr Role Models, oder?
Das auf jeden Fall. Also ich denke jetzt unabhängig vom Land oder gesellschaftlichen Status oder wie auch immer, dass natürlich sowas hilft, nämlich auch positive Role Models, wo ich auch sage, auch wieder Gesellschaft, auch für die jungen Leute, da werden auch Influencer und Influencerinnen gefragt, ja, eben solche Bilder zu vermitteln, nicht sexistische Bilder zu vermitteln, nicht zu vermitteln. Es geht jetzt nur darum, wie der Körper am besten
analysiert. Bevor wir uns schminken, soll es nicht nur nachher
genau, wie ist die Körperform, sondern was habe ich für Rechte oder wie stehe ich denn in der Gesellschaft?
Genau.
Weil das ist interessanterweise, wird da ein gewisses patriarchalisches Rollenbild von Jüngeren oft einfach mitgetragen oder akzeptiert. Wo ich auch noch nicht dahinter gekommen bin, warum ist das so? Mhm. Ja.
Würden Sie sagen, Sie sind selber ein Role Model?
Ich würde mich nicht als solches sehen, wenn jemand sie an mir ein Vorbild oder mich als Vorbild sieht, dann freue ich mich darüber, aber ich sehe mich jetzt nicht unmittelbar als Role Model.
Das macht Sie unheimlich sympathisch. Ich würde sagen, Sie sind ein tolles Role Model für alle Mädchen und Burschen, die sich für einen Beruf im Sicherheitsbereich oder im juristischen Bereich interessieren. Und wir würden noch viel mehr solche Role Models brauchen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit Care diese Unterhaltung zu führen. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke, Frau Brigadier Zauner.
Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.